ARD.
Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. Und in diesem Podcast nehme ich euch mit in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, außerdem mit bewegenden Patientengeschichten und natürlich mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute für eine vegane Buddha Bowl.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.
Das fühlt sich so an, als ob man einen Ballon im Bauch hätte und dieser Ballon wird irgendwie aufgeblasen und drückt jetzt gegen die Bauchdecke und das tut weh. Und dann mache ich mir einfach Gedanken. Also, dass die Fettleber voranschreiten kann, habe ich mir selber irgendwann mal angelesen. Von den Ärzten wurde mir das nicht gesagt. Und ansonsten wurde ich mit dem Problem ziemlich allein gelassen.
Das ist Sabine Regelmann-Kage, eine 52-jährige Lehrerin aus Thomasburg in Niedersachsen. Und ich finde, es klingt ja schon bedenklich, wenn sich ihre Leber anfühlt wie ein Ballon im Bauch, oder Silja?
Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Also lange Zeit ist eine Fettleber ja gar nicht so richtig spürbar. Das heißt, dieses große Stoffwechselorgan lagert immer weiter Fett ein, wird krank, leidet aber eigentlich im stillen Kämmerlein erstmal vor sich hin. Und erst wenn sich die Leber wirklich deutlich vergrößert oder entzündet hat, dann bekommt man eben auch Symptome, wie eben so ein Druckgefühl im Oberbauch. Und das hört sich ja schon dramatisch an, so wie so ein Ballon. Also ja, aber nicht nur das. Also tatsächlich häufig gibt's auch ständige Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Übelkeit, klagen viele. Und das ist dann auch ordentlich lebensqualitätseinschränkend.
Auf jeden Fall. Also das heißt, wenn man die Leber eben merkt, dann geht's ja eigentlich schon länger nicht mehr richtig gut. Bei mir im Studio ist heute Ernährungsdoc und Allgemeinmedizinerin Silja Schäfer mit einer eigenen Ernährungspraxis in Kiel. Schön, dass du heute da bist, Silja.
Danke dir, Julia. Ich freue mich.
Silja, wir reden ja von einer sogenannten nicht-alkoholischen Fettleber. Vielleicht noch mal kurz, wodurch entsteht die und wie viele sind davon betroffen?
Ja, also eigentlich und früher ja hat man von der nicht-alkoholischen Fettleber gesprochen. Aufgrund allerdings jetzt von Stigmatisierung bezüglich des Wortes Alkohol wird die Fettleber jetzt aktuell international mit dem Oberbegriff SLD bezeichnet, also steatotische Lebererkrankung. Und wenn wir jetzt die Fettleber durch ungünstiges Essen, wie Fastfood, wie Fertigprodukte, zu viele Kohlenhydrate, kombiniert mit Bewegungsmangel verursacht sehen, dann sprechen wir jetzt aktuell von einer muscled, alles Englisch, also Metabolic Dysfunction Associated Steatotic Liver Disease. So wäre es jetzt aktuell ganz richtig.
Okay.
Und rund jeder dritte bis vierte Erwachsene in Deutschland hat durch eben Fetteinlagerung eine vergrößerte Leber. Und was ich eigentlich noch viel schlimmer finde, jedes dritte übergewichtige Kind auch. Und mein jüngster Patient war 9 Jahre alt.
Puh, also das finde ich wirklich erschreckend. Und bevor wir da jetzt aber genauer drauf eingehen und auch die Geschichte von Sabine erzählen, müssen wir, wie es jetzt aussieht, gerade erstmal anstoßen. Hier sind so kleine Schnapsgläser vor uns.
Ja, ich habe uns beiden einen Shot mitgebracht, aber wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, einen ganz speziellen, also ohne Schnaps, wenn du Schnapsgläser sagst. Ja, ja, guck doch mal hier.
Das hätte mich jetzt auch ehrlich gesagt gewundert. Was haben wir denn da?
So, kleinen Moment. Dann machen wir dieses Fläschchen nochmal auf, ganz frisch hier. So, schau mal, ein Gläschen für dich, eins für mich.
Danke. Ich mal kurz ran. Es riecht ja, irgendwie so ein bisschen nach Kräutern, aber irgendwie also fast so ein bisschen auch nach Rote-Bete-Saft.
Schon komisch, hm? Ja. Aber es ist sehr dunkel auch. Ja, also ja. Kein klarer.
Nee, genau. Also es ist so ein bisschen wie, also aber mit wie Kaffee, aber genau, ein bisschen trüb.
Ja. Mhm. Also mit Kräutern liegst du gar nicht so falsch. Ja. Das ist nämlich ein Wermut-Elixier.
Okay.
Ein bitterstoffhaltiger Heilpflanzen-Presssaft. Und Geschmacksrichtung ist bitter. Also ich würde sogar eher sagen oberbitter.
Okay.
Ja, wir können ja mal probieren. Vielleicht magst du das ja.
Ja, lass uns mal probieren. Also Kaffee ist ja auch bitter, den trinke ich auch gerne schwarz. Grapefruit mag ich und so. Aber ich habe ja hier schon mal den Wermuttee probiert und der war schon echt sehr, sehr bitter. Aber ich bin neugierig, lass uns mal anstoßen.
Ja, das finde ich gut.
Prost, Prost.
Lass dir schmecken. Oh, ja, das ist aber ein ganz besonderer hier.
Ja. Oh. Das hatte ich bei dem Tee damals auch, der wirkt
also
so nach.
Also gerne nachmachen
irgendwie.
Zu Hause, es ist für die Gesundheit.
Mhm.
Aber die enthaltenen Bitterstoffe sind eben super für den Leberstoffwechsel. Deswegen kann man sich auch das wirklich gönnen und sich an den bitteren Geschmack gewöhnen. Also wirklich, das geht. Und vielleicht sogar als mehrwöchige Leberkur einsetzen. Also, wir können ja mal gucken, was Frau Regelmann-Kage so gemacht hat.
Da reden wir jetzt mal drüber, was dieser Bitter-Shot mit ihr zu tun hatte. Und auch natürlich insgesamt, wie ihr ihr mit ihrer Fettleber helfen konntet.
So, oh, das schmeckt noch nach, gell?
Mhm. Mhm.
Die Ernährungsdocs-Akte.
Sabine wohnt mit ihrem Mann, ihrem jüngsten Sohn und Hund in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Lüneburg. Und sie hat in der Fernsehfolge so ein bisschen auch beschrieben und reflektiert, dass im Grunde genommen schon ihr Lebensstil dazu geführt hat, dass eben ihre Leber verfettet ist.
Wir mögen es gern gemütlich. Wir zwei sind uns eigentlich genug. Und dann brauche ich nicht besonders viel Aktion. Und wenn ich nur im Espresso-Eckle sitze, dann bin ich der glücklichste Mensch auf der Welt.
Schön.
Ja, es klingt irgendwie nett. Aber was hat's denn mit diesem Espresso-Eckle auf sich?
Ja, also zum einen mit wir zwei meint sie ihren Mann Markus und sich. Und das Sitzen im Espresso-Eckle ist eine liebgewonnene Tradition. Also hat die Familie aus dem Schwabenländle mit nach Norddeutschland gebracht. Und das muss man sich so vorstellen. So ein kleiner Bistrotisch mit zwei Stühlchen im Wohnzimmer, also eher so in der Ecke, schwäbisch das Eckle, an dem sich die beiden dann täglich eine kleine Auszeit gönnen und eben ihren Espresso trinken.
Och, ich finde, das klingt irgendwie ziemlich nett. So ein bisschen Heimat und nette Tradition.
Ja, eigentlich ja. Also wenn da nicht immer ein paar Stückchen Schokolade dabei wären. Jetzt ist es natürlich nicht so, dass sie nur davon eine Fettleber bekommen hat. Aber so ein Schokoladenritual trägt leider schon dazu bei, dass das Ganze so passiert ist. Also weil wir ja hier Kohlenhydrate und meist auch minderwertige Fette kombiniert haben.
Ihr hattet ja dann auch ein Ernährungsprotokoll von ihr bekommen. Da hat sie dann, ne, wie immer, halt eine Woche lang dokumentiert, was sie so gegessen und getrunken hat. Und da war es, glaube ich, nicht nur die Schokolade im Espresso-Eckle, ne?
Ja, es war nicht nur die Schokolade. Und das Ernährungsprotokoll ist immer wieder eine ganz wichtige Basis. Zum einen als diagnostisches Mittel und dann natürlich für die Planung der späteren Ernährungsstrategie. Und in Sabines Protokoll standen eben eine Menge ungünstiger Sachen. Also Kartoffelsalat, viel Toastbrot, Kekse, häufig einfach Brot mit Aufschnitt, Süßigkeiten, Eiscreme, also schon, ja.
Mhm. Viele einfache Kohlenhydrate, schlechte Fette und halt das einfachste Kohlenhydrat, was wir haben, Zucker. Also das volle Programm für eine Fettleber.
Das volle Programm, ja, absolut. Und die Krönung kommt tatsächlich noch, das hatte sie mir damals sehr ehrlich, was ich echt toll fand, im Gespräch verraten.
Tiefkühlpizza Hawaii.
Mhm, richtig.
Und die Ränder noch mit Butter.
Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber die Ränder finde ich so ein bisschen trocken und dann peppe ich das mit ein bisschen Butter auf.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen nachvollziehbar, wenn ich mal eine Pizza esse, das mache ich natürlich auch nicht mehr so oft, dann finde ich das schon auch nett, die Ränder so in so einen Dip zu tunken. Aber lass uns bitte noch mal einen Schritt zurückgehen, Silja, ja, und auf die Diagnose von Sabines Lebererkrankung kommen. Sie hatte sich ja mit enorm hohen Leberwerten im Blut bei euch beworben.
Richtig. Und deshalb mussten wir da auch erstmal differenzialdiagnostisch ran, also sprich nach der Ursache gucken. Die war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, denn zum einen können so hohe Leberwerte natürlich auch entstehen durch eine Virusinfektion der Leber oder durch eine Autoimmunerkrankung.
Aber das hat sich nicht bestätigt.
Nein, das hat sich nicht bestätigt, Gott sei Dank. Also, sodass wir eben loslegen könnten. Wir hatten also die klassische Fettleber aus metabolischen Gründen, wie man jetzt heute sagen würde, dastehen. Und wir konnten also loslegen und haben dann eben auch den Fettleberindex zu Hilfe genommen, weil wir den Fettleberindex ganz gerne nutzen, um eben zu zeigen, wie ist der Status quo, wo steht sie denn da?
Damit kann man ja die Wahrscheinlichkeit einer Fettleber berechnen. Und wie man das genau macht, da sprechen wir gleich dann nochmal ausführlich drüber. Denn diesen Wert, den kann ja eigentlich jeder selbst ausrechnen, ne?
Ja, das stimmt, wenn man zwei zusätzliche Blutwerte hat bestimmen lassen.
Genau, also da muss man natürlich vorher zum Arzt gegangen sein, aber dann, wenn man diese Werte hat, dann kann man das selbst ausrechnen. Dazu später mehr, aber jetzt nochmal erstmal zu Sabine. Wie hoch war denn dieser Wert bei ihr?
Der lag bei 100, das ist das Maximum und also das nicht nur ordentlich, sondern es ist maximal. Und ab einem Wert größer als 60 können wir eben davon ausgehen, dass eine Fettleber wahrscheinlich vorliegt. Und das war aber leider eben noch nicht alles, denn wir konnten bei den Blutergebnissen auch sehen, dass sich Entzündungsprozesse in den Leberzellen abspielten. Also auch noch andere Leberwerte, nicht nur der Hauptleberwert, waren erhöht. Das heißt, sie hatte eben schon eine Fettleberhepatitis.
Also die Leber war schon entzündet.
Ja. Also es ist wirklich dann auch schon eine ernstere Lage als nur eine Fettleber, weil dadurch eben weitere Gefahren drohen. Also langfristig kann dann durch diese Entzündungsreaktion Lebergewebe wirklich kaputt oder zugrunde gehen. Die Leber kann vernarben und im schlimmsten Fall, das ist Gott sei Dank selten, aber im schlimmsten Fall kann dann eben eine sogenannte Zirrhose entstehen. Es kann zum Organversagen kommen und auch in seltensten Fällen dann zum Leberkrebs.
Ja, und das hat Sabine ja anfangs auch gesagt. Sie hat sich das eben angelesen, dass sich das weiter verschlechtern kann. Und das hat ihr auch Angst gemacht.
Ja, sie war auch erstmal ganz schön still und geschockt. So ganz bewusst war ihr das zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann hat sie aber im Verlauf die Sache wirklich knallhart in die Hand genommen. Also wirklich.
Wie war da eure Strategie?
Also über ihre schlechte Ernährung natürlich, ja, unser Thema, mit der sie ihr Organ quasi fett gemästet hat. Und wie du schon vorhin gesagt hast, Sabine ist ja Lehrerin und wir haben ihrer Leber eine große Pause verordnet und ihr einen speziellen Stundenplan an die Hand gegeben. Das fand sie dann auch Gott sei Dank ganz lustig und hat es dann auch gern angenommen.
Was bedeutet das denn, dieser Stundenplan?
Also an zwei Tagen in der Woche standen pro Tag nur noch zwei Mahlzeiten auf dem Speiseplan mit insgesamt maximal 800 Kalorien und null zugesetzten Zucker. Also ein bisschen in Fastenmodus.
Pro Mahlzeit dann also 400 Kalorien.
So ungefähr, genau.
Ich finde, das klingt wenig. Ich glaube, mein Frühstück, das hat sogar schon ein bisschen mehr als 400 Kalorien.
Ja, das stimmt. Aber wenn man sich mal genauer damit auseinandersetzt, ist es gar nicht so wahnsinnig wenig und auch gar nicht so schlimm, wenn man sich mal drauf konzentriert, weil es wirklich viele leckere, kalorienreduzierte Rezepte gibt.
Was denn zum Beispiel?
Ja, bei mir zum Beispiel gab es gestern, ist jetzt vielleicht nicht ganz so klassisch, aber gebratene Hähnchenbrust mit einer Salsa aus Papaya. Das sind nur 300 Kalorien gewesen. Oder jetzt hier draußen, heute haben wir warmes Wetter, eine Gurkenkaltschale mit Ayran. Ayran, also kennt man als türkisches Getränk auf Basis von Joghurt, Wasser, Salz, also auch kalorienarm. Und gerade im Sommer dann herrlich erfrischend. Und das hat zum Beispiel 400 Kalorien.
Ich finde, das klingt echt lecker und auch umsetzbar. Also ja.
Ja, man muss sich schon Gedanken machen. Also und sich wasserreiche Nahrungsmittel raussuchen. Aber durch das Weglassen eben von einem großen Teil von Kohlenhydraten und diese starke Kalorienrestriktion, also Kalorieneinsparung, ist das eine kleine Fastenkur für die Leber. Und damit können wir die Leber entfetten und regenerieren lassen. Und dann purzeln meist auch die Pfunde.
Das waren ja jetzt dann nur diese zwei Tage in der Woche. Was gab es an den anderen fünf Tagen? Wahrscheinlich keinen Freifahrtschein.
Kein Freifahrtschein. Es gab drei normale Mahlzeiten, also eine Tagesstruktur mit drei Mahlzeiten, mit möglichst wenig einfachen Kohlenhydraten, also diese schnell verstoffwechselbaren. Denn die wollen wir bei einer Fettleber ja einsparen.
Also sie der Fettleber sozusagen ersparen.
Ja, ich finde, das hast du schön gesagt. Und ganz wichtig eben, das gilt fast immer, kein Snacking zwischendurch. Aber dafür im Espresso-Eckle einmal am Tag wirklich ein Espresso alleine oder ein Gläschen Wermutpresssaft, der hier immer noch vor uns steht.
Hatte sie die Wahl?
Also diesen Wermutpresssaft tatsächlich sollte man jetzt nicht durchgehend das ganze Jahr über trinken. Man macht so als kleine Kur.
Okay, aber das heißt schon, diesen Bittershot so ein bisschen als neues Ritual gegen eben diesen Zucker- bzw. Schokoladen-Jeeper, dass die Bitterstoffe helfen da ja so ein bisschen bei, ne, diesen Süßhunger auch zu vermeiden, zu verhindern, zu unterdrücken und auch für den Leberstoffwechsel.
Ja, für den Leberstoffwechsel. Natürlich, es ist eine Änderung der Gewohnheiten. Man braucht Beharrlichkeit, man braucht Geduld, aber man kann eben alles umprogrammieren.
Wie gut hat denn das geklappt?
Also, ich war tatsächlich auch erstaunt, sie hat es hervorragend umgesetzt. Also wirklich Hut ab, obwohl sie sich mit der Geschmacksrichtung eben so bitter ein bisschen schwer getan hat.
Die Bitterstoffe sind zwar extrem ekelhaft, aber ich bemerke, wie sie mir gut tun und meine inneren Säfte zu arbeiten beginnen.
Ja, das hat Sabine in der E-Mail geschrieben, die sie in der Fernsehfolge dann vorgelesen hat. Und für alle, die sich jetzt fragen, naja, sie trinkt doch auch Espresso. Wenn es so eine Bitterskala gäbe, wie es auch so eine Schärfeskala ja gibt, dann läge der Shot, ich würde mal sagen, bei einer 10 und der Espresso vielleicht bei einer 3 oder so.
Ja, jetzt machst du jetzt gerade nicht so viel Werbung für den Shot. Also, ich finde, es gibt auch vielleicht unterschiedliche Espressi, die auch ein besonderes bitteren oder kräftigen Geschmack haben. Also man darf trotzdem den Wermutpresssaft probieren.
Ja, probieren auf jeden Fall. Habe ich ja auch. Also es ist auf jeden Fall machbar. Genau. Wie ging es ihr denn dann wieder, als sie zu euch aufs Praxisboot zum Ergebnischeck kam?
Also was soll ich sagen? Es war so super. Sie hat mir wirklich erzählt, dass sie ihre Gewohnheiten, wo wir ja wissen, Gewohnheiten, sie hat sie schon seit Jahren und Jahrzehnten gehabt, hat sie tatsächlich geschafft zu verändern und umzuprogrammieren. Also das war wirklich toll zu hören.
Also mit dem absoluten Willen und ihre Tipps haben mir so gut geholfen, diese Ernährungsumstellung zu schaffen. Und ich bin einfach niemals in die Verlegenheit gekommen, wieder in alte Muster zurückzufallen.
Also das sind schon tolle Worte, die sie da gefunden hat. Mhm. Und mit ihrer Veränderung der Lebensgewohnheiten hat sie sage und schreibe 15 Kilo abgenommen. Ja, also das krankmachende Bauchfett, von dem wir ja immer sprechen, von dem wir Sorge haben, hat sie von 2,1 auf 1 Liter reduziert. Und das ist also der normale Bereich. Und ist wesentlich fitter geworden und hat auch wieder Sport angefangen.
Also raus aus der Gemütlichkeit.
Absolut.
Ich habe eine Strategie für mich entwickelt, mit der ich total gut zurechtkomme, quasi zum ersten Mal in meinem Leben. Und es fühlt sich richtig gut an.
Ach schön. Wie haben denn Ihre Leberwerte darauf reagiert?
Die haben genauso positiv reagiert wie Sie selber. Die waren deutlich niedriger als vor der Ernährungsumstellung. Aber man muss auch ehrlicherweise das sagen, so nach 16 Jahren Verfettung, die sie eben mit sich rumgetragen hat, muss man ja sagen, waren sie noch nicht ganz im Zielbereich.
Also richtig schnell geht das dann eben nicht. Trotzdem muss man ja sagen, ein wirklich, wirklich richtig guter Erfolg. Und das ist jetzt schon über ein Jahr her. Und ich war natürlich neugierig, wie es Sabine jetzt so geht und habe sie angerufen.
Also es geht mir total gut. Ich bin total zufrieden mit meinem Gewicht und mit meinem Leben allgemein. Ein bisschen habe ich wieder zugenommen. Ich weiß aber nicht, wie viel, weil ich mich seit 2 Jahren nicht mehr auf die Waage stelle, weil ich mich nicht mehr diesem Diktat dieses Gerätes unterwerfen möchte. Mein Maß sind meine Gürtellöcher. Und durch die Abnahme habe ich quasi 6 Gürtellöcher gewonnen. Und jetzt bin ich bei Gürtelloch 5, aber das seit einem Jahr und das halte ich. Mein Müsli am Morgen, das liebe ich und das kriegt von mir die Goldmedaille. Die Fettleber, die ich ja nachgewiesenermaßen hatte, aber jetzt auch nicht mehr besteht, ist nur zum Teil eine Ursache für meine erhöhten Leberwerte. Ich gehöre wahrscheinlich einfach zu diesen Ausreißern, die rechts von der Gaußschen Normalverteilung liegen und einfach genetisch bedingt einen etwas höheren Wert haben.
Das ist ein Leberwert, von dem sie mir erzählt hat, der irgendwie nach wie vor hoch ist, wo ihre behandelnde Ärztin aber keine Ursache sonst finden konnte. Sie war sogar auch bei so einem Fibroscan, da war nichts. Das hat sie auch sehr beruhigt und ja, an dem, wie sie das gerade beschrieben hat, rechts von der Gaußschen Normalverteilung, daran hört man, dass sie Biolehrerin ist.
Ja.
Genau.
Und aber es ist schon großartig, wie sie ihre Geschichte beschreibt. Also wirklich, also wir können ja immer nur sagen, wir können nur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Und sie hat das voll in die Hand genommen, hat alles verstanden, umgesetzt, 1A umgesetzt und hat sich damit selber mehr Lebensqualität geschenkt. Und sie sieht, dass es bleibt und sie hat was in der Hand, so wie sie sagt. Sie weiß immer wieder, was sie tun muss, um dem Ganzen nicht ausgeliefert zu sein.
Ja, sie hat ihren Fettleberindex, das hat sie ja gerade so ein bisschen umschrieben, auch nochmal berechnen lassen. Der lag knapp unter 60. Also ja, hat sie geschafft, ne?
Ja, das ist natürlich großartig. Also von 100 auf unter 60 zu kommen und das in schon einer kurzen Zeit, wenn man das auf die lange 16 Jahre dann ausdehnt, das ist wirklich eine großartige Entwicklung. Und damit hat sie eben ihren Leberstoffwechsel enorm verbessert. Also die Leber arbeitet jetzt auch wieder viel besser.
Wir wollen ja nochmal genauer darauf eingehen, auch drüber sprechen, wie man die Wahrscheinlichkeit für eine Fettleber selbst ermitteln kann, also diesen Fettleberindex selbst berechnen kann.
Das Ernährungsdocs Wissen.
Celia, wenn ich das richtig sehe, dann haben Ärzte und Ärztinnen es ja eigentlich nicht so gern, wenn Patienten oder Patientinnen kommen und schon so eigene aus dem Internet zusammen recherchierte Diagnosen mitbringen, oder?
Naja, also kommt auch so ein bisschen drauf an. Also Dr. Google ist ja oft kein guter Berater, das muss man schon sagen. Sorgt ja eher so für Verwirrung und Unsicherheit, wenn ich das dann als Laie auf eigene Faust recherchiere. Aber in diesem Fall, also wenn man also seine individuelle Wahrscheinlichkeit für eine Fettleber einschätzen möchte, dann kann ich dazu nur ermutigen, das zu tun. Weil da im Grunde genommen keine Fehler passieren können. Und ganz ohne Arzt, Ärztin geht es im Vorfeld ja dann doch nicht, weil wir eben die Blutwerte brauchen.
Wie geht man da denn genau vor? Also was braucht man alles für diesen Fettleberindex?
Wir können uns das ja mal zusammen anschauen. Also wenn du mir da einmal dein Tablet reichst oder leihst, dann zeige ich dir das.
Ja.
Schau mal, hier in die Suchmaske würde ich jetzt einmal das Stichwort FLI-Rechner eingeben. Also Fettleberindex-Rechner.
Da ist ziemlich viel, also sehr viele verschiedene Rechner.
Genau, also das ist eigentlich egal, welchen man da auswählt. Klicken wir jetzt ja mal den ersten einfach an, der hier angeboten wird. Und dann siehst du eben schnell, welche Angaben dafür nötig
genau,
sind. Also du klickst
BMI,
den an und
genau. Das ist ja das Verhältnis der Körpergröße zum Gewicht.
Genau, also man sollte schon eine Waage haben und
ja,
wissen, wie groß man ist.
Genau, dann Gamma-GT.
Genau, und diese Gamma-GT ist eben ein Leberwert, der erstmal in der Hausarztpraxis bestimmt werden müsste. Und dann müsstest du noch einen zweiten hier unten drunter.
Genau, die Triglyceride.
Die Triglyceride als Blutfettwert. Mhm. Und wobei man dazu sagen muss, neben diesen beiden Werten gibt es mittlerweile auch noch einen weiteren Wert, den man durch das Blut bestimmen lassen kann, wenn es um die Fettleber geht, um die Risikokonstellation zu eruieren. Das ist der FIB-4-Score.
Mhm.
Da spielen dann Alter, auch die Leberwerte mit eine Rolle. Aber jetzt für die Berechnung jetzt von unserem Fettleberindex hier benötigen wir das nicht. Aber ergänzend, sowas gibt es jetzt auch noch.
Ja. Dann kommt da noch der Taillenumfang rein, also der Bauchumfang, der eben in der Taillenhöhe gemessen wird.
Ja, wobei den sollten wir immer richtig messen.
Ja.
Sollen wir es vielleicht nochmal durchgehen?
Ja, gerne.
Ja.
Zwischen Rippenbogen und Beckenkamm.
Genau, also das sind ja die beiden Knochen, die wir tasten können.
Ja.
Den unteren Rippenbogen, oberen Beckenkamm, einmal seitlich und dann genau die Mitte der Strecke. Das heißt, das haben wir einmal auf der rechten Flanke, in der linken Flanke das Gleiche.
Mhm.
Und dann nehmen wir die direkte Verbindung vorne rum und hinten rum. Und das muss eben nicht immer in Bauchnabelhöhe sein.
Ja, ist ja bei allen Menschen auch einfach ein bisschen unterschiedlich. Wir sind ja doch alle ein bisschen unterschiedlich geformt.
So ist es.
Was ja auch schön ist.
Und dann aber bei einem Wert unter 30 kann ich beruhigt durchatmen.
Mhm.
Ja, also da liegt eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Fettleber vor. Aber liegt der Wert eben bei über 60, ist das ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass eben die Leber zu viel Fett eingelagert hat. Dann wäre es auch nett, wenn man dann tatsächlich zum Hausarzt geht oder in die Hausarztpraxis und mal freundlich bittet, da einen Ultraschall der Leber zu machen, um den Verdacht eben bestätigen zu lassen.
Mhm.
Also eigentlich macht das auch jede Hausarztpraxis.
Ja. Ja, wir können jetzt natürlich von mir oder von dir nicht den Fettleberindex berechnen. Wahrscheinlich ist das Risiko auch nicht so mega hoch bei uns beiden. Aber wir haben jetzt ja diese beiden oder diese drei Blutwerte nicht. Aber was passiert denn mit Werten, die zwischen 30 und 60 liegen?
Ja, das ist eher so der Graubereich. Da würde ich jetzt persönlich auch einen Ultraschall empfehlen.
Mhm.
Also vom Oberbauch reicht ja auch schon. Die Leber sitzt im rechten Oberbauch. Einfach eben, um auf Nummer sicher zu gehen. Weil mit dem Ultraschall, es tut nicht weh, es ist eine einfache Methode und es ist schon interessant und wichtig eben, ob die Leber jetzt relevant verfettet ist oder nicht.
Wir haben ja vorhin besprochen, dass eurer Kandidatin Sabine so ein fester Wochenplan und auch ein neues Ritual geholfen hat, eben ihre Leber zu kurieren, ne?
Ja, jeder weiß ja von sich selbst. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere oder naja, Gewohnheitsmenschen natürlich, ja. Besonders was eben unsere Essgewohnheiten betrifft. Und da müssen wir dann meistens ran.
Kann ich bestätigen.
Ja. Und es braucht eben Zeit, das wissen wir auch. Es braucht Zeit und Achtsamkeit, um eben feste Routinen und Angewohnheiten zu verändern. Man sagt so immer so 66 Tage sind da meistens so im Spiel, beim einen mehr, beim anderen weniger. Denn wir müssen da Muster durchbrechen, die meistens schon in der Kindheit angelegt wurden oder in der Jugend angelegt wurden. Also die schon sehr, sehr lange da sind und die wir dann häufig von unseren Eltern oder durch sie übernommen haben oder angenommen haben. Da müssen wir eben ran, um dann auch wirklich was für die Gesundheit tun zu können. So. Hast du da auch sowas, so eine Gewohnheit aus der Kindheit, Jugend?
Ja, also mir fällt da spontan Butter ein. Also bei uns gab es halt immer Butter, keine Margarine. Und ich habe auch wirklich bis heute so eine kleine Margarinesperre. Also ich mag
Sperre.
Ja, ich mag das einfach nicht so gerne. Und tue mich da dann auch schwer, wenn es irgendwo nur Margarine gibt, die mir dann wirklich aufs Brot zu schmieren. Dann nehme ich lieber gar nichts. Und Butter finde ich schon nach wie vor einfach sehr, sehr gut. Hast du denn auch sowas, so eine Gewohnheit aus der Kindheit?
Ja, also mit Butter, Margarine nicht so. Aber also früher gab es bei uns immer einmal die Woche Apfelpfannkuchen.
Mm.
Die gibt es auch immer noch.
Ach, das ist doch aber auch schön.
Aber wir können eben Dinge verändern. Und solche Prägungen oder auch ungesunde Ernährungsmuster lassen sich verändern. Es braucht Zeit, es braucht Achtsamkeit.
Also das ist so richtig so ein Umprogrammieren eigentlich, ne?
Ja, also absolut. Das ist der, also da gibt es auch einen Begriff für, der Mere-Exposure-Effekt. Auf Deutsch ist es eben so Effekt des bloßen Kontakts.
Mhm.
Also das ist ein Phänomen, das erstmal beschreibt, dass Menschen grundsätzlich Bekanntes sympathischer finden als Dinge, die man eben nicht kennt. Und das allein eben, wenn man dann immer wiederholt und damit immer wiederkehrende Wahrnehmung von negativen oder neutral bewerteten Sachen, also in dem Fallbeispiel so bitterer Wermutpresssaft oder bei vielen anderen das ungeliebte Gemüse, was wir immer auf den Tisch haben wollen, wenn man das immer wieder anbietet, dann hat das eben zur Folge, dass man es mit der Zeit dann Gott sei Dank positiver bewertet.
Also auch den Wermutpresssaft immer wieder probieren, bis es schmeckt oder
bis es zumindest okay ist.
Mhm.
Ja, also man kann sein Gehirn umprogrammieren, gerade mit dieser Methode immer wieder anbieten. Aber wie gesagt, es braucht Zeit, man braucht Wochen, das geht nicht von heute auf morgen. Und mit einem konkreten Plan ist es immer einfacher.
Wie sieht so ein konkreter Plan denn aus?
Ziele setzen, ich bin großer Freund von Ziele setzen, die realistisch sind und realistisch umsetzbar sind. Das Ganze noch terminiert, also zu einem festen Zeitpunkt möchte ich das umgesetzt haben oder in einem bestimmten Zeitraum. Und das Ganze dann auch verbindlich. Also zum Beispiel könnte man sich so einen kleinen Sticker oder ein Memo am Kühlschrank hinhängen oder Verträge mit sich selber machen oder vielleicht auch mit der ganzen Familie machen. Ja, dass man da einfach mehr gebunden ist.
Ich habe mir ein Jahresbingo gemacht. Also 25 kleinere und größere Dinge, die ich irgendwie erreichen möchte. Und das habe ich auf meinem Whiteboard angepinnt in meinem Arbeitszimmer. Und das ist dann immer schön, wenn man dann so eine Sache irgendwie durchkreuzen kann.
Genau,
sozusagen.
Whiteboard, Pinnwand, dass man immer wieder drauf gestoßen wird und das immer wieder vor Augen hat.
Super. Hm. Ein Ziel könnte zum Beispiel sein, ich will bis zu einem bestimmten Zeitpunkt so und so viel Gewicht oder bestimmte Medikamente reduzieren, wenn das mit den Medikamenten möglich ist.
Zum Beispiel, genau. Ich finde es immer wichtig, eben alle möglichen Menschen mit ins Boot zu holen. Ja, also Familie, enge Freundinnen oder Freunde, als Verbündete, Mitstreiter oder einfach die mal nachfragen, wie läuft's denn? Also es ist meistens hilfreich. Und dann ist aber eben noch die Analyse wichtig. Also eine Bestandsaufnahme der aktuellen Ernährungsgewohnheiten, was eigentlich immer am besten mit so einem Ernährungsprotokoll geht. Verschriftlicht ist immer gut. Man kann natürlich auch mal eine App nehmen. Und da sollte man dann eben eine bestimmte Zeit, am besten wirklich eine ganze Woche.
Hm.
Also eine ganze Woche, nicht nur 2-3 Tage, mal eintragen, was man isst, wann man isst, wie viel man isst. Und vielleicht auch, und das wird in der heutigen Zeit meines Erachtens immer wichtiger, warum ich denn esse und trinke. Ja? Und ob Beschwerden eben auftreten. Gerade bei Verdauungsproblemen, die immer mehr werden, ist das ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, allein wenn man so ein Ernährungstagebuch schon mal schreibt, fällt es einem ja manchmal wie Schuppen von den Augen. Ne? Ständig Snacks, Süßigkeiten, ups, da war jetzt mal kein Gemüse heute, sowas, ne?
Ja, also gerade gestern durfte ich auf dem Hausboot wieder drehen und da war das gleiche Thema. Wir haben kein Gemüse gefunden im Ernährungsprotokoll. Und dann haben wir nämlich schon die nächste Maßnahme und Konsequenz daraus. Also wenn der Startschuss dann mal gefallen ist, dann dürfen entweder diese ungünstigen Sachen wie Süßigkeiten nicht mehr im Haus sein oder man kauft dann mal ordentlich Gemüse ein.
Also einfach ausmisten, Kühl- und Küchenschränke, Vorratsregale im Keller. Ich fahre jetzt einfach auch die Strategie, ich kaufe nichts Süßes mehr. Dann ist es nicht da, dann sehe ich es nicht und dann sind auch die Gedanken daran nicht da.
Rigoros, ja. Aber ist natürlich mega effektiv und dafür lieber dann alles füllen mit Gemüse und Gesundheitsbringer, so will ich es mal sagen, einkaufen.
Was du ja gemacht hast, eingekauft, und dazu kommen wir jetzt. Wenn ihr noch weitere Infos haben wollt, wie man eben am effektivsten feste Rituale und Ernährungsgewohnheiten verändert, die gibt's bei uns in den Shownotes und auch auf der Webseite der Ernährungsdocs. Also Silja, jetzt zu unseren gesunden Zutaten im Korb für die Buddha Bowl.
Das Ernährungsdocs Rezept.
Unsere Kandidatin, eben Sabine Regelmann-Kage, hatte während ihrer Ernährungsumstellung Bowls generell für sich entdeckt und für die ganze Familie sogar. Und ich persönlich mag es auch gerne und deswegen heute die Buddha Bowl. Lass uns mal reingucken.
Ja, lass uns doch mal ins Körbchen gucken. Warum heißt sie denn eigentlich Buddha Bowl?
Ehrlich gesagt, das weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben damit zusammenhängt, dass eine ausgewogene Mahlzeit und Ausgewogenheit, Achtsamkeit, das sind ja so zentrale Konzepte des Buddhismus, dass es vielleicht damit so ein bisschen zusammenhängt.
Finde ich auf jeden Fall eine schöne und passende Erklärung. Dann lass uns doch mal gucken, was das hier für Zutaten für dieses ausgewogene Gericht sind.
Ja, schau mal.
Also, man braucht eine Basis für eine Bowl. Ich finde jetzt hier Spinat.
Ja, wir haben hier jetzt Blattspinat. Man kann Babyspinat nehmen. Mhm. Das ist natürlich eine wunderbare Basis. Dann ist der Magen schon mal gleich gefüllt. Aber wir brauchen, und vor allen Dingen zum Abnehmen ist das toll, es hat wenig Kalorien. Wir brauchen dann aber auch noch was, was uns satt macht neben
also
dem Spinat.
Eiweiß. Da sehe ich jetzt hier Champignons, die haben Proteine.
Genau, guck mal, das ist hier Champignons, da kann man tatsächlich unterschiedliche Champignons nehmen. Wir haben hier noch eine zweite Eiweißquelle mit den Kichererbsen.
Kichererbsen, genau.
So, damit es auch schön bunt wird und wir ja die Gemüsevielfalt haben. Hier haben wir noch rote Beete.
Bei den Kichererbsen gibt es ja noch den Vorteil, dass sie eben nicht nur eiweißreich sind, sondern auch ballaststoffreich sind. Also die machen richtig satt und helfen eben beim Abnehmen, weil sie den Darm auf Trab bringen.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen kann ich die auch überall dazu packen. Also für die Bowls natürlich ganz hervorragend, aber auch generell bei Salaten, bei Eintöpfen immer noch mal einen Schuss Kichererbsen mit rein. Ja.
So, die rote Beete sind dann die Gemüsekomponente.
Genau, und das Ganze kann ich natürlich auch wunderbar vorbereiten.
Ja.
Ja, also auch als Meal Prep, ganz tolles Gericht. Und dann wäre es schon fast fertig. Dann machen wir hier noch das Dressing dazu.
Das machen wir aus Limette und Mandelmus.
Mandelmus, hier haben wir Mandelmus.
Bisschen
wunderbar.
Sojasauce.
Jawohl. Dann haben wir hier noch viel Petersilie. Man kann natürlich Koriander. Nein, wir haben hier Koriander, keine Petersilie. Wir wollen es ja ein bisschen asiatisch, dass es nach Buddha auch schmeckt.
Das ist ganz nach meinem Geschmack. Andere würden sagen, es schmeckt nach Seife.
Nein. Koriander, ganz hervorragend. Hier haben wir noch Walnusskerne, könnten wir damit noch mal
als
toppen.
Topping sozusagen.
Dann haben wir auch noch Omega-3-Fettsäuren dabei, die wir ja auch immer gerne haben. Ja, und dann würde ich sagen, guten Appetit.
Das klingt richtig gut. Kann man ja auch schön mit irgendwie zur Arbeit nehmen oder so als Mittagessen, hast ja gesagt, lässt sich gut vorbereiten. Also sozusagen eine Schüssel voller Gesundheit, satt und lecker.
Absolut.
Ja, danke, liebe Silja. Das sieht richtig gut aus, finde ich.
Tja, gerne.
Jetzt habe ich langsam Hunger auf Mittagessen.
Ja, eine Butterbowl ist immer lecker. Also wirklich ein Top-Rezept. Bitte nachmachen. Alle nachmachen. Und hinterher noch ein Wermutpresser.
Ja, Mensch, zum Nachtisch. Ich kaufe mir manchmal so eine Butterbowl, allerdings dann fertig. Da weiß ich immer nicht, wie gesund das Dressing dann ist. Aber zumindest ein bisschen gesund wird es schon sein, wenn ich von Hamburg zurück nach Köln fahre am Hauptbahnhof.
Ja. Und alles besser als diese Fastfood-Restaurants.
Das stimmt, das denke ich auch. Ich weiß jetzt auf jeden Fall auch, wie man einen Fettleberindex berechnet, dank Silja. Und ich nehme für mich nochmal mit, mehr Geduld aufzubringen, wenn ich neue Gewohnheiten etablieren will. Den Link für diese leckere Butterbowl, den gibt es natürlich wie immer in unseren Shownotes. Jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR-Ernährungsdocs, die findet ihr auf ndr.de/edocs. Aber bitte denkt dran, und das ist uns wirklich wichtig, so eine radikale Ernährungsumstellung, die solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen. Autorin dieser Folge ist Annette Willenbücher und ich bin Julia Dehmann. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, am besten in der ARD-Audiothek. Einfach auf die kleine Glocke klicken, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und empfehlt uns gerne weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die vielleicht nicht so ganz zufrieden sind mit ihrer Ernährung oder vielleicht auch einfach neugierig, wie welche Lebensmittel unserem Körper helfen können. Die eigenen Gewohnheiten zu verändern, das ist eben manchmal gar nicht so leicht. Manchmal reicht aber auch schon eine einzige Begegnung aus. Kennt ihr vielleicht auch. Und deshalb habe ich hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Würdet ihr euer ganzes Leben verändern nach einer Begegnung mit einem Tier? Julius Brezel und Viktoria Marciniak haben für ihren Podcast Wir Tier Menschen getroffen, die genau das gemacht haben. Was sie in diesem Moment auf Augenhöhe mit einem Tier begriffen haben und wie das unser Zusammenleben auf diesem Planeten verändern kann, das erzählen sie in Wir Tier. Julius und Vicky tauchen dabei selbst ein in die Welt der Tiere, gehen auf Kuhfühlung, schwärmen für Wespen, besuchen Underdogs, wagen sich mitten rein in die Schlangengrube, bauen Eselsbrücken und sind im Biberfieber. Sie lassen sich auf eine ganz neue Art von Mensch-Tier-Beziehung ein, die manchmal herausfordernd ist, überraschend, berührend, aber in jedem Fall life-changing. 6 bewegende Geschichten, nach denen ihr Tiere vielleicht auch mit ganz anderen Augen seht. Wir Tier ist ein Podcast über die Begegnung von Mensch und Tier. Jeden Dienstag eine neue Folge im Feed von Radio Wissen in der ARD Audiothek und natürlich überall da, wo ihr sonst Podcasts hört. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.